Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und es wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen über den HSV reden, weil die neue Saison steht bevor. Übermorgen am Sonntag soll das Pokalspiel in Osnabrück starten und wir wollen uns mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie es denn um unseren HSV steht, wie er sich denn vorbereitet hat und was wir eventuell von dieser Saison zu erwarten haben. Wir ist in diesem Fall... Außer mir, meiner Wenigkeit, ist das Matthias Lindenbrücker von der Mopo. Der Sportchef ist mal wieder da. Hallo Matthias.
Ja, hallo Sven, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Und auch der zweite Gast ist ein altbekannter Nils Husmann, @husmannismus bei Twitter. Moin Nils.
Ja, moin moin. Schönen guten Abend.
Nils, fangen wir gleich mal bei dir an. Als die letzte Saison vorbei war, was hast du gedacht?
Gott sei Dank, habe ich gedacht. Also, ich habe... mich wahnsinnig gefreut, weil ich nach dem Spiel in Augsburg wenig Hoffnung hatte. Und irgendwie war ich dann, also mir war das nicht unangenehm, wie die Rettung zum Beispiel in Fürth damals, sondern ich war irgendwie auch so ein bisschen stolz, dass die es tatsächlich geschafft hatten, nach diesen berühmten 2 Punkten aus 10 Spielen und dann nochmal mit der kräftigen Delle am Ende es doch zu packen. Und war dann aber auch sehr müde und froh, dass die Saison vorbei war und ohne Relegation dann vorbei war.
Matthias, es gab ja nach dem Spiel gegen Wolfsburg, diesem 2:1, diese riesen Freude, die Tore wurden aufgemacht, die ganzen Fans auf dem Rasen. Wie hast du das empfunden? War das eine ehrliche Freude oder war es so ein bisschen too much für einen 14. Platz?
Naja, es ist ja wahnsinnig viel diskutiert worden darüber, ne? Und außerhalb der Stadtgrenzen hat man sich auch ein wenig darüber lustig gemacht, dass der HSV die Rettung feiert wie ein Titelgewinn, eine Meisterschaft, also mehr gefeiert hat eigentlich als die Bayern die Meisterschaft. Für mich war das einfach der Ausdruck purer Erleichterung, den nicht nur die Fans empfunden haben, sondern mit Sicherheit auch wir Journalisten auch. Für die Medienstadt Hamburg wäre es eine Katastrophe gewesen, wäre der HSV in die zweite Liga gegangen. Deswegen waren wir auch extrem froh, dass es ohne Relegation diesmal dann auch am letzten Spieltag geklappt hat.
Nils, du hast das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dieser Horrorstart in die letzte Saison mit diesen 2 Punkten aus 10 Spielen, mit diesem Negativdenk zu Hause gegen Dortmund, als ja überhaupt nichts zusammenlief und dann in der zweiten Halbzeit das so ein bisschen besser wurde. Wenn du diese Saison nochmal zurückwirkend betrachtest, siehst du jetzt einen deutlichen Aufwärtstrend in der letzten Halbserie unter Gisdol oder ist das bloß ein anderer Name und die gleichen Symptome?
Also ja, wenn man jetzt, erstmal habe ich riesen Respekt auch vor Markus Gisdol, dass er den Mut hatte, da auch quasi in der Saison da so wie so eine Operation am offenen Herzen zu machen. Er hat ja sehr viel probiert und hat es auch ausgehalten, dass er dafür auch ziemlich schnell kritisiert wurde. Ich war auch natürlich wie alle Fans ungeduldig und irgendwann resigniert. Aber wenn man die Rückrunde dann sieht, natürlich gab es immer diese Ausschläge nach unten, die man vom HSV auch kennt. Also das Spiel München in Ingolstadt, in Augsburg, habe ich schon kurz erwähnt, das ist ja typisch HSV, aber nichtsdestotrotz war das ja in der Rückrundenplatzierung, wäre es, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube Platz 7 oder so. Also daraus würde ich jetzt nicht ableiten, dass sie jetzt da Wunder, was sie oben angreifen, das wird eine ganz schwere Saison. Aber ich würde daraus ableiten, dass man jetzt auch nicht mutlos in die Zukunft gucken muss.
Matthias, der Markus Gisdol sagt ja im Interview immer, dass er diese 5 Spiele brauchte, um sich ein Bild zu machen von seiner Mannschaft und um dann die Hebel richtig ansetzen zu können. Gehst du da mit oder war das dann am Ende so der letzte Strohhalm, an den er sich geklammert hat?
Na, ich denke, dass man nicht erwarten kann, dass ein neuer Trainer vom ersten Tag an sofort funktioniert mit der Mannschaft. Und das hat sich in der vergangenen Saison auch beim HSV gezeigt. Markus Gisdol hat sich das genau angeguckt, 5 Spiele lang mit seinem Team und hat dann, was ich bemerkenswert fand, mitten in der Hinrunde weitreichende Entscheidungen getroffen, ne? Also den Kapitän abzusetzen und neu zu besetzen, neue Regeln einzuführen in der Kabine. Der Torwartwechsel kam dazu, auch wenn das mit einer Verletzung in Einklang ging, aber dennoch hat er Entscheidungen getroffen, mutige Entscheidungen getroffen und ist dafür dann auch belohnt worden. Also die Mannschaft ist zusammengerückt. Er hat dann im Winter nochmal weitere Entscheidungen getroffen, sich von Spielern getrennt, die er als Störfaktoren ausgemacht hat. Von daher ist der Klassenhalt in der vergangenen Saison sicherlich sehr eng mit seinem Namen zu verknüpfen.
Es war ja im vorigen Jahr genauso oder in den vorigen Jahren, als Labbadia kam und uns in die Relegation damals noch geführt hat, Nils. Und trotzdem hat Labbadia sich dann doch relativ schnell abgenutzt. Droht Gisdol das Gleiche in deinen Augen?
Ja, also ich fürchte, in Hamburg ist immer die Gefahr groß, dass sich jeder Trainer abnutzt, weil die Ungeduld halt irgendwie groß ist, der Druck auf den ganzen Verein groß ist. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Trainer kommen muss und seinen Plan so über einen langfristigen Zeitraum durchführen kann und auch erstmal Misserfolge dann toleriert werden. Ich fürchte, das ist hier in Hamburg einfach so. Damit muss sich ein Trainer abfinden. Und wenn Markus Gisdol jetzt einen schwachen Start in die Saison erlebt, also vielleicht mit dem Aus im Pokal in Osnabrück und vielleicht auch mit den ersten 5, 6, 7 Bundesligaspielen mit wenig Erfolg, dann wird auch er in die Schusslinie geraten. Das ist, glaube ich, wird nicht zu vermeiden sein, sollte es so kommen.
Nils, es heißt ja immer, in Hamburg, hat Matthias ja eben auch noch gesagt, in Hamburg hat es einen Trainer immer schwer. Woran machst du dieses in Hamburg fest? Wer hat diese Riesenerwartung? Wir Fans doch eigentlich nicht mehr.
Nee, ich kenne jedenfalls keinen mehr, der irgendwie jetzt so träumt, dass der schlafende Riese oder Dino jetzt irgendwie da zu neuem Leben erweckt, sondern alle HSVer, die ich kenne, wären total zufrieden, sicherlich mit Nuancen, aber wenn man eine junge Mannschaft aufbaut, wenn man sich langsam entwickelt und wenn man jedenfalls mal nicht mehr so immer diese Akutangst haben muss, da würde, glaube ich, jeder sofort irgendwie Platz 12 oder so in die Richtung unterschreiben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, es wird manchmal auch von außerhalb Hamburg so herangetragen und was mich schon sehr beschäftigt ist, dass auf den Club schon auch so eine hämische Erwartung da ist, jetzt sollen sie doch endlich scheitern. Und ich ziehe da den Hut vor den Leuten, die unter diesem Druck arbeiten. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, aber jetzt, woher die Erwartungshaltung kommt, weiß ich nicht. Vielleicht eben, weil man auch weiß, da ist ein sehr vermögender Mensch, der irgendwie scheinbar vieles möglich macht und dann muss sich das doch dieser Erfolg kaufen lassen. Aber weitere Erklärungsansätze hätte ich da nicht. Übrigens ist das ja ein Unterschied bei Gisdol und Labbadia, dass gemeint ist ja natürlich Kühne und dass Kühne schon oder dass Gisdol das Vertrauen von Kühne genießt, anders als bei Labbadia wahrscheinlich.
Ja, hat er natürlich viel von gewonnen. Aber wenn wir nochmal zurückgehen wollen auf dieses Bild, dass irgendwo diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Ist es dann doch die böse Regionalpresse, Matthias, die ja so viel einfordert, was der HSV gar nicht leisten kann?
Also ich kann ehrlicherweise nicht erkennen, dass wir vom HSV viel einfordern. Also im Endeffekt ist es doch so, dass wir beobachten, was beim HSV passiert und das dann einordnen. Und wenn Dinge in den Medien erscheinen, dann sind sie halt auch schon passiert. Also dann sind die Fehler auch schon gemacht worden, wenn darüber berichtet wird. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass kein Reporter oder kein Journalist, der mit dem HSV zu tun hat, dem HSV irgendwas Böses wünscht. Ganz im Gegenteil, also auch die Die Reporter würden viel, viel lieber über viele, viele Siege schreiben und hätten auch mal Spaß daran, zum DFB-Pokalfinale nach Berlin zu reisen oder mal wieder durch Europa zu tingeln. Das waren ja immer tolle Reisen. Deswegen kann ich das nicht erkennen, dass da irgendwie medial Druck aufgebaut wird. Also was uns ja häufig vorgeworfen wird, auch von vielen Fans vorgeworfen wird, dass wir Unruhe stiften würden im Verein. Und da kann ich nur immer wieder sagen, nein, wir stiften keine Unruhe, sondern wir beobachten und ordnen ein, was passiert. Und wenn Dinge schief laufen, dann berichten wir darüber. Und das mag sein, dass es dann so aufgefasst wird, als wäre da Unruhe, die verbreitet wird, aber dafür ist der HSV dann unterm Strich selbst verantwortlich.
Es gab ja auch andere Stimmen, die euch vorgeworfen haben, dass ihr Kreide gefressen hättet, gerade während der Anfangszeit unter Dietmar Beiersdorfer, wo ja auch schon vieles in Ansatz schon erkennbar ist, was man aber eigentlich gar nicht wahrhaben wollte, damals zu der Zeit, als er das Ruder nach der Ausgliederung übernommen hat.
Ja, aber mit Dietmar Beiersdorfer kam halt irgendwie der große Hoffnungsträger. Ne? Es ist ja nicht so, dass der nur von den Medien als solcher dargestellt wurde. Also der galt ja irgendwie so als der Mann, der das jetzt alles in den Griff bekommt und der den Verein wieder dahin bringt, wo er dann auch in der ersten Zeit von Beiersdorfer als Sportchef war. Nämlich eigentlich sehr, sehr regelmäßig im ersten Drittel der Bundesliga und sehr, sehr regelmäßig auch in Europa in dieser Konstellation mit Bernd Hoffmann. Diese Hoffnung hatte man bei Beiersdorfer. Er wollte dann wahrscheinlich zu viel und hat sich da zermürbt und sich einfach um 1000 Sachen gekümmert, auf die er sich vielleicht nicht hätte konzentrieren sollen. Besser wäre es gewesen, er hätte sich auf die sportliche Weiterentwicklung konzentriert und deswegen ist er gescheitert. Aber auch den Schuh will ich mir jetzt nicht anziehen, dass damals die Medien irgendwie Beiersdorfer als solchen dargestellt haben, sondern auch vor allem ja die Verantwortlichen des Vereins, sprich der Aufsichtsrat, der Beiersdorfer installiert hat, ne, in dieser Funktion.
Auf jeden Fall. Nils, du warst ja auch jemand, der pro HSV Plus damals eingestellt war. Ich glaube, du hast auch für die Ausgliederung gestimmt, wie ich auch. Fühlst du dich von Beiersdorfer in deinen Ideen so ein bisschen verraten?
Also so die Ära Beiersdorfer ist sicher eine Riesenenttäuschung. Es stimmt, ich war auch dafür. Wäre auch, glaube ich, wenn man die Uhr nochmal zurückdreht, wäre ich immer noch dafür. Aber ich war zu naiv. Ich finde, der HSV hat so einen Erlöser, so ein Erlösungspublikum, so jetzt soll der eine kommen, der macht, dass alles gut wird. Und das früher war das mal Van der Vaart und dann war es mal Beiersdorfer und so. Das war jetzt irgendwie so mein persönlicher Fehler als Fan, dass ich da lange auch nicht wahrhaben wollte, was da alles immer noch schief läuft. Und ich habe total lange vertraut, das wird schon alles gut gehen und ich habe auch manchmal mit eingestimmt in die bösen Hamburger Medien, die machen, dass das unruhig ist und dass der nicht Erfolg haben kann und so, bis ich dann irgendwann erkannt habe, oder auch ein paar Zahlen, ja, die Transfer, die diverse Male ins Transferminus gekommen, hat Spieler dann mit Verlust wieder verkaufen müssen, Lizenzwahlen gefahren, so, also irgendwann hat ja vermutlich der Letzte gesehen, das war leider nun gar nichts von Beiersdorfer und jetzt hoffe ich einfach, dass man da irgendwie halbwegs solide aus dieser Nummer wieder rauskommt. Aber verbunden habe ich auch was anderes mit HSV Plus als das, was dann unter der Ära Beiersdorfer umgesetzt wurde. Im Nachhinein ziemlich klar.
Ich denke mal, das hast du ganz gut zusammengefasst und so geht das wohl vielen, die so gedacht haben wie wir. Was ich noch ganz interessant finde, Matthias, auch wenn es nicht bei euch gestanden hat, waren ja jetzt so ein paar Äußerungen von Kühne zu lesen, der unter anderem gesagt hatte, ja, da hätte der Rieckhoff doch wohl selbst noch in Amt und Würden gehen sollen, also in den Aufsichtsrat gehen sollen als Vorsitzender. Ich glaube, das hat er damals vor 3 Jahren auch ein bisschen anders gesehen, oder?
Kühne jetzt?
Ja, oder? Kühne. Diese Äußerung von heute, ich glaube, ich weiß nicht, wo ich sie gelesen habe, ich habe heute so viel gelesen, um mich vorzubereiten.
Die Kollegen vom Abendblatt haben diese Geschichte ja die Woche über gespielt, erst mit Karl Jarchow, dann mit Otto Rieckhoff und dann jetzt mit Klaus-Michael Kühne dazu. Also ich glaube nicht, dass er das damals anders gesehen hat. Also Otto Rieckhoff hat mit mehreren HSV-Größen HSV Plus angestoßen. Ne? Da waren Holger Hieronymus dabei, Dietmar Jakobs dabei, Horst Rubesch dabei. unter anderem. Und er hatte aber eigentlich immer gesagt, dass er selbst nicht zur Verfügung steht und diese Personen, die er dort an Land gezogen hat, um ihn zu unterstützen, auch nicht. Das war vielleicht der Kardinalfehler. Ja. Also vielleicht hätten die einfach auch als Team antreten sollen und ihre Idee dann selbst umsetzen sollen. Ich denke, dass sowohl bei den HSV-Idolen, die sich damals engagiert haben, als auch bei Rieckhoff selbst die Ernüchterung groß ist, weil sie es halt selbst dann im Endeffekt nicht haben steuern können, wie es hätte laufen sollen. Also das hat der Otto Rieckhoff jetzt selbst gesagt. Er sieht ja die Idee von HSV Plus verraten und Kühne hat darauf geantwortet, er selbst hätte es ja auch steuern können und wollte es nicht. Mhm. Und dann musste Karl Gernhardt einspringen und dann haben es im Prinzip Leute umgesetzt, die mit der Entwicklung von HSV Plus, über das ja abgestimmt worden ist, von Mitgliedern ja gar nichts mehr zu tun gehabt. Also im Endeffekt war das vielleicht der größte Fehler, dass die Leute, die sich damit beschäftigt haben und die das auf die Spur gebracht haben, dann nicht ins Rollen gebracht haben.
Bis auf Thomas von Hesen, der ja im Aufsichtsrat war, anfänglich war keiner dabei. Ich würde sagen, lass uns die Vergangenheit ruhen lassen. Wir machen ein kurzes Break und wollen dann mal auf den Kader für die kommende Saison gucken.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de mit der Saisonvorschau. Bei mir zu Gast sind Matthias Lindenbrücker und der Nils Husmann. Und bevor wir weitermachen, möchte ich euch noch kurz ans Herz legen, dass auch in der kommenden Woche die Gesamtvorschau bei uns läuft auf die Bundesliga. Jeder Verein eine halbe Stunde, sollte eigentlich sehr interessant werden. Ich habe angedroht, dass wir uns jetzt ein bisschen auf den Kader konzentrieren wollen. Und ja, da gab es ja gleich bei der ersten Verpflichtung so ein Hin und Her. Tut das überhaupt Not, einen neuen Torwart zu verpflichten? Ich habe ja damals gesagt, nein, Nils. Wie hast du dazu gestanden?
Ja, René Adler war ja dann weg. Ja. Das finde ich auch, konnte ich nachvollziehen. Der hat ja nur auch so die eine oder andere traumatische Erfahrung gemacht und vielleicht ist es dann auch mal an der Zeit, da nochmal eine Herausforderung zu suchen. Ich gönne es ihm und ich finde es ein super Sportsmann und freue mich, dass er beim HSV war, aber ich finde auch, dass man jetzt mit ihm da ums Gehalt feilschen und jeder wusste, man will das Budget senken. Das war ja so zu Beginn der Transferphase so das Riesenthema, dass sich dann die Wege trennen, fand ich auch von der Art und Weise, wie es dann passiert ist, vollkommen in Ordnung. Und so, dann braucht man einen zweiten Torwart und ja, dann, also ich konnte das nachvollziehen, wenn man die Chance hat, einen großes Nachwuchstalent zu binden mit Pollersbeck. Der hat ja dann auch für Furore gesorgt bei der EM. Gott sei Dank war das dann ja schon einigermaßen eingetütet, sonst wäre er noch teurer geworden. Da kann man jetzt lange drüber streiten, war das jetzt zu viel Geld? Für heute wissen wir die Nummer 2. Aber ich glaube einfach, die Chance war da. Der Spieler wollte. Matenia hat das super gemacht zum Saisonende. Und so haben wir dann eine Position doppelt besetzt. Und keiner muss sich da, glaube ich, groß Sorgen machen, falls da mal irgendwie einer sich, hoffentlich passiert es nicht, aber länger verletzen. Also ich kann das nachvollziehen.
Matthias, hättest du dir Sorgen gemacht, wenn wir mit Matenia und Mikkel in die Saison gestartet wären?
Naja, also ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde einfach 4 Millionen Euro oder knapp 4 Millionen Euro für einen Torwart zu bezahlen, der nicht ganz klar die Nummer 1 ist, einfach viel zu viel. Das zeigt ja eigentlich nur, dass man nicht zu 100% von Matenia überzeugt war. Der Junge ist ja auch erst 26, ist ja nicht so, dass das ein alter Torwart wäre. Also wenn man von Matenia überzeugt ist, dann kann man auch sagen, der kann 4, 5, 6 Jahre der Stammtorwart des HSV sein. Und dann kann man schauen, ob man nicht einen jüngeren günstigen kriegt oder aus dem eigenen Nachwuchs einen aufbaut, der hinter Mikkel vielleicht dann als Nummer 3 lernt und dann die Nummer 2 vielleicht wird und dann irgendwann mal die Nummer 1 wird. Also ich finde es zu teuer und sehe mich im Prinzip dadurch bestätigt, dass Martenia jetzt diesen Zweikampf gewonnen hat in der Vorbereitung. Sicherlich total unglücklich, wie es für Pollersbeck beim HSV gelaufen ist mit diesen beiden Fehlern in den beiden Vorbereitungsspielen. Da war im Prinzip dieser Zweikampf auch schon entschieden. Aber 4 Millionen Euro für einen Torwart, der 3 Jahre jünger ist als der Stammtorwart, finde ich total übertrieben und ungerechtfertigt.
Oh, da sprichst du mir aus der Seele, brauche ich ja gar nichts mehr dazu anzufügen. Ich habe es nicht genauso gesagt, ich habe auch darüber geschrieben und fand das auch überzogen, aber egal. Ich habe sehr viel Kritik dafür geerntet und da gibt es wohl auch Leute, die wirklich anderer Meinung sind.
Ja, aber wahrscheinlich von den Leuten, die dachten, Pollersbeck startet halt direkt durch und steht im Tor. Ja. Also wenn der jetzt ganz klar die Nummer 1 des HSV, als Nummer 1 des HSV verpflichtet worden wäre und man hätte gesagt, okay, das ist der U21-Nationalkeeper, der hat vielleicht Ambitionen, auch später mal in der Nationalmannschaft im Tor zu stehen und wir sichern uns den jetzt für relativ kleines Geld und verkaufen den vielleicht dann mal für 10 oder 14 oder 15. Aber so ist es ja nun leider nicht gekommen. Also der sitzt jetzt auf der Bank und ist dafür einfach zu teuer.
Ja, sehe ich ganz genauso. Gut, Nils, noch was dazu?
Nö, also ich mal gucken. Also da kann so viel unter der Saison auch passieren. Wie gesagt, man will es nicht hoffen, aber ich habe irgendwie gelesen, dass die letzten Spiele hat Martenia auch mit Schmerzen gespielt. Ich will ihm jetzt überhaupt da keine Verletzungsanfälligkeit andichten. Ich da weiß das wirklich nicht. Aber ich verstehe auch, dass man da ganz anderer Meinung sein kann, aber ich kann eben auch nachvollziehen, dass man jetzt diesen Schritt gegangen ist. Jetzt hat man einen Konkurrenzkampf, wirklich blöd gelaufen für Pollersbeck jetzt der Anfang. Vielleicht hat er ja zu wenig Urlaub oder ist ja relativ schnell wieder eingestiegen. Aber ich kann es, also ich finde das jetzt keine, also da hat der HSV viel schlimmere Entscheidungen getroffen in den letzten 5 Jahren als jetzt die Nummer. So.
Das kann man natürlich auch so ausdrücken. Bis raus, Nils, aus der Nummer. Alles gut. Kommen wir mal in die Abwehr rein. Papadopoulos, verletzungsanfälliger Spieler, wissen wir alle, 6 Millionen, sonst wird man ihn für das Geld wahrscheinlich auch nicht kriegen. Wie wichtig ist er für die Mannschaft? Rechtfertigt er in deinen Augen, Matthias, diese Summe, die er gekostet hat und die er ja auch verdient?
Naja, also um seine gesundheitlichen Probleme muss man ja jetzt nicht spekulieren. Also die sind ja bekannt gewesen, ja. Die sind im HSV bekannt gewesen, als sie ihn geliehen haben von Leverkusen beziehungsweise Leipzig, ja. Und die sind ihnen auch bekannt gewesen, als sie ihn jetzt fest verpflichtet haben für viel Geld. Es hat in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Beispiele gegeben, dass Spieler beim HSV ein halbes Jahr funktioniert haben und dann überteuert gekauft worden sind. Lasogga fällt mir da spontan ein. Da hat es sich nicht ausgezahlt. Ich hoffe einfach bei Papadopoulos, der ohne Zweifel von seiner Mentalität, von seiner Einstellung und auch von seiner Klasse als robuster, kerniger Verteidiger total wichtig für die Mannschaft ist. Ich hoffe sehr, dass er das in den Griff bekommt. Er wird mit Sicherheit im Verlauf der Woche immer 1, 2, 3, 4 Tage im Training fehlen und ich hoffe, dass er dann in den Spielen bereit ist, sein Mann zu stehen auf dem Platz. Ich bin da skeptisch. Also ich wäre überrascht, wenn er dann unterm Strich mehr als 22, 24 Spiele gemacht hat.
Nils?
Ja, also anders als bei Pollersbeck fand ich, als die Verpflichtung bekannt wurde, konnte ich verstehen, dass sich viele Leute freuen, so aus Fansicht, aber ich fand das falsch. Also ich fand das, aus den letzten Saisonwochen ist mir das noch so präsent, dass Papadopoulos kaum trainiert hat, immer das Zauberwort Belastungssteuerung. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass er fast alle Tage der Vorbereitung, glaube ich, hat durchziehen können. Neulich war mal eine kurze Pause. Aber ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich kann eben aus der Ferne auch nicht einschätzen, wie wichtig die Mentalitätsschiene da dabei ist. Wenn er gesund ist, steht seine Klasse außer Frage und er ist ein netter Kerl und man kann sich mit ihm identifizieren. Aber ich hätte da, glaube ich, eher die unromantische Entscheidung getroffen und gesagt, dann lass uns lieber für das Geld jemanden holen, der das gesundheitlich auch alles noch vor sich hat. Und nicht das Risiko ist mir eigentlich zu groß.
der es gesundheitlich noch vor sich hat. Das hört sich sehr gut an, der also die Verletzung noch kriegt und sie nicht schon gehabt hat. Nein, ich weiß, was du meinst, Nils, selbstverständlich. Rick van Drongelen und Bjarne Tölke, Nils, machen wir gleich weiter, die beiden im Paket. Mit Perspektive gekauft?
Bin ich jetzt
Nils, ja? Du noch weiter?
Ja, ja. Also Tölke kenne ich nicht, fand ich überraschend. Hat, wenn ich mal Testspiele so reingeluschert habe, fand ich ihn erstaunlich stark dafür, dass man irgendwie so in Foren gelesen hat von Karlsruhern, die sich verwundert die Augen gerieben haben, was der jetzt in der ersten Liga soll, wo er doch schon angeblich in der zweiten Liga nicht hat mithalten können. Schade, dass er sich verletzt hat, weil ich fand das wirklich ansprechend. Ja, und zu seinem holländischen neuen Kollegen Rick van Drongelen, da kann ich auch gar nichts sagen. Also das finde ich aber eigentlich die Kategorie Verpflichtung, die sich viele wünschen beim HSV und ich auch. Also entwicklungsfähig, jung, offenbar ehrgeizig, sympathischer Auftritt, das kann aber Matthias besser beurteilen als ich, scheinbar so in den ersten Tagen. Damit konnte ich gut leben.
Wie siehst du das bei den beiden, Matthias?
Also ich bin, was die komplette Defensive betrifft, extrem skeptisch. Also ich hoffe nicht, man läuft da irgendwie sehenden Auges ins Desaster. Diese Innenverteidigerposition ist wahnsinnig wichtig. Wenn die fit bleiben, dann hat man mit Papadopoulos, Mafrai sicherlich ein gutes Duo. Ich gehe halt, habe ich eben schon gesagt, nicht davon aus, dass die so wahnsinnig oft zusammen spielen werden und dann wird's halt total eng. Also Tölke ist nicht umsonst irgendwie beim Karlsruher SC gewesen und mit denen abgestiegen und hat da noch nicht mal irgendwie eine feste Rolle gespielt. Ich stimme Nils zu, dass der in der Vorbereitung und in den Testspielen das gut gemacht hat. Ich glaube aber eher, das kommt einem so vor, weil die Erwartungshaltung an ihn halt so unfassbar gering war. Ich glaube nicht, dass das in der Bundesliga eine wirkliche Alternative sein kann. Rick van Drongelen ist 18 Jahre alt und hat eine Saison in der holländischen Liga hinter sich. Also wir haben nach der Verpflichtung mit vielen früheren HSV-Spielern aus Holland gesprochen zuletzt oder Verantwortlichen zuletzt mit Huub Stevens, der uns auch gesagt hat, er ist sehr überrascht gewesen von diesem Transfer. Der verfolgt die holländische Liga und er meinte, Van Drongelen sei ihm klar als Name irgendwie bekannt gewesen, aber jetzt auch nicht sonderlich aufgefallen. Deswegen, da muss man, glaube ich, abwarten. Grundsätzlich jetzt auf lange Sicht ist das natürlich ein Transfer, wie man ihn sich wünscht, wie Nils das auch gesagt hat. Junger Spieler, entwicklungsfähiger Spieler, der den Zenit noch nicht überschritten hat, sondern seinen Höhepunkt hoffentlich beim HSV erlebt und dann auch auf einem guten Niveau. Aber viel schlimmer als innen finde ich halt die Besetzung dann auf den Außenpositionen beziehungsweise links. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu.
Wäre jetzt natürlich meine nächste Frage gewesen, wobei man abschließend natürlich noch sagen muss, dass man für die Innenverteidigung an Gideon Jung immer noch in der Hinterhand hat, der das ja ordentlich gespielt hat, wenn auch nicht herausragend.
Ja, immer dieses in der Hinterhand haben, also wenn man dann wieder dahin kommt, dass man vor jedem Spiel irgendwelche Löcher stopfen muss und man stellt irgendwelche Spieler auf Positionen, die sie eigentlich nicht gelernt haben und ist dann happy, wenn die das einigermaßen gut machen. Also da fällt mir jetzt in der vergangenen Saison ein, dann auf der Doppel-6, wie dann da Sakai und Oscholek irgendwie rumliefen. Und man dachte nur, hoffentlich bauen die keine Scheiße. Und im Endeffekt war man total zufrieden, wenn die irgendwie solide ihren Stiefel darunter gespielt haben. Aber das kann es ja auch nicht sein, auf so einer spielprägenden Position. Und deswegen, also von dieser Flickschusterei halte ich gar nichts. Also man braucht im Prinzip 4 gestandene Innenverteidiger. Und ich glaube, auch fast jeder Bundesliga-Verein hat die. Und beim HSV bin ich da nicht so sicher.
Klare Aussage. Nils, machen wir mit dir weiter. Außenverteidiger links, Douglas Santos. Er will ja nun weg anscheinend und ich glaube, auch wenn das Gisdol wohl persönlich noch nicht ins Auge gesagt hat, vielleicht auch, weil er die Sprache noch nicht beherrscht, kann man wohl davon ausgehen, dass da was dran ist. Wie siehst du das jetzt? Sonntag ist Saisonstart und man schwimmt auf so einer Position total und ist dann ja auch unterbesetzt, weil man hat nur einen Van Drongelen, der das eventuell, Flickschusterei, Stichwort, auch spielen könnte. Hast du da Magenschmerzen?
Ja, irgendwie habe ich fast Probleme überhaupt über die linke Abwehrseite was zu sagen. Ich bin da auch gespannt, was Matthias sagt, was so die Personalie Staphylidis angeht. Wenn der da wäre jetzt schon, dann hätte ich auch ein besseres Gefühl. Ich kann Santos auch gar nicht so beurteilen. Er ist ja schnell von Ostrzolek wieder verdrängt worden. Ich kann verstehen, dass man dann das so verkauft hat, dass er müde war durch die Olympiade und sich einfinden musste und Eingewöhnungszeit. Der mag was drauf haben, aber es scheint ja offenkundig, dass er das nicht so richtig will. Vielleicht hat er auch wirklich nicht das nötige Vertrauen bekommen. Kann ich alles nicht beurteilen. Er scheint jetzt aber auch nicht der zu sein, der jetzt dann den Ehrgeiz so unbedingt hat, sich dieses Vertrauen zu erarbeiten. Also das scheint ja zu Ende zu gehen. Deswegen finde ich auf der Position total schwer, also Linksverteidiger, da irgendwie was zu sagen. Aber es scheint ja so zu sein, dass jeder weiß, dass das eine Baustelle ist und man eben leider mit dieser Baustelle in die Saison geht, was natürlich auch riskant ist. Aber das muss jetzt irgendwie so funktionieren.
Tja, Matthias, muss irgendwie funktionieren. Ist auch dein Eindruck.
Ja, mir fällt es leicht, was zu der Position zu sagen. Es ist eine Katastrophe. Also man hat im Kader einen Linksverteidiger. Und zwar einen, der nicht mehr für den HSV spielen will eigentlich. Also man hat das Glück, dass er vom Typ her kein Quertreiber ist. Also der wird die Situation so annehmen, wie sie ist. Aber unterm Strich ist es so, dass man dem Berater des Spielers nach Ablauf der vergangenen Saison gesagt hat, sie sollen sich bitte nach einem neuen Verein umgucken. So. Und das hat man dann gemacht und da ist lange Zeit nichts passiert und jetzt ist Bewegung drin. Und nun gab es eine Anfrage von Eindhoven, die wollen den halt als Ersatz für Jetro Willems, der zu Frankfurt gegangen ist. So, und dann hat sich das Douglas Santos eine Woche überlegt, dann hat er seinen Beratern gesagt, er möchte das machen. Dann haben die Berater beim HSV Bescheid gesagt, der Spieler möchte weg. Und beim HSV hat man festgestellt, Mensch, wir haben ja gar keinen Linksverteidiger gefunden, wir können ihn ja jetzt gar nicht mehr gehen lassen. Und ist da jetzt im Dilemma. Also der Spieler spürt kein Vertrauen des Trainers und da kann der Trainer jetzt noch fünfmal sagen, dass der so super trainieren würde und so. Der Spieler weiß, dass er in der vergangenen Saison irgendwie von Matthias Oscholek irgendwie ständig ersetzt worden ist, der nun auch nicht durch super Leistungen glänzte. Das ist jetzt Douglas Santos auch nicht verborgen geblieben, dass Oscholek auf seiner Position nicht überzeugt hat. Und ein Spieler braucht das Vertrauen des Trainers, das hat er hier nicht und deswegen will er weg. Und wenn die sich jetzt irgendwie zusammenreißen, weil sie keinen finden oder keinen neuen bezahlen können, dann geht das halt so in die Saison, aber ideal ist es nicht.
Was glaubst du denn, warum, was Gisdol da an ihm stört? Also ich habe ein paar Mal gelesen, der sei eher für das Spielsystem, was Gisdol will, zu wenig absichernd, eher seine Stärke in der Offensive. Oder was sind da so die Gründe? Was passt ihm da nicht?
Ja, also wenn man sieht, dass Gisdol sich oft für Oscholek entschieden hat, dann ist das ein offenkundiger Grund, ne? Also Oscholek ist ja, wenn man ihm irgendwas Gutes sagen möchte, dann hat er halt irgendwie versucht, hinten dicht zu machen. Diese Flankenläufe, die er damals in Augsburg noch gezeigt hat, die kamen ja in Hamburg dann auch nicht mehr. Also er hat dann solide hinten irgendwie seinen Stiefel gespielt und bei Douglas Santos war es ihm wahrscheinlich dann irgendwie nicht kernig genug da hinten. Das zeigt ja auch, dass Daphilidis von Augsburg so als Wunschkandidat gehandelt wird. Das ist ja einer, der hinten halt dann auch kompromisslos ist und auch so über die Mentalität und den Charakter kommt. Das hat ihm offenbar bei Santos dann nicht gereicht.
Aber sag mal, wenn wir jetzt mal das Paket nehmen und den Wallace hier dann nochmal mit reinpacken, was wird da beim HSV eigentlich noch verpflichtet? Also es ist gut, Santos ist ja noch einer aus der Beiersdorfer Ära, da kann man den jetzigen Verantwortlichen natürlich keinen Strick draus drehen, aber auch mit Wallacy wieder, man verpflichtet so einen Mann im Winter, gibt ihm kein halbes Jahr Eingewöhnungszeit und sagt, er soll wieder verkauft werden zur Sommerpause. Das kann es doch irgendwo nicht sein, Matthias.
Nee, überhaupt nicht. Also das sind grundsätzlich eine Entwicklung, die ich im Profifußball nicht nachvollziehen kann und ich am dichtesten dran bin ich halt beim HSV und da erlebe ich es immer und immer wieder. Es werden Spieler gekauft und wenn die nicht sofort funktionieren, dann müssen unbedingt neue her. Also beim HSV muss immer was Neues her, neue Hoffnungsträger hier und neue Hoffnungsträger da. Und ich würde mir wünschen, dass Spieler, die verpflichtet werden, das Vertrauen bekommen, dass man an sie glaubt, weil es ja einen Grund hat, dass man sie verpflichtet hat. Also es hat den Grund, dass Beiersdorfer Douglas Santos verpflichtet hat, und es hat einen Grund, dass sich Jens Todt nach Brasilien bemüht hat, mitten in der Rückrunde oder zu Beginn der Rückrunde, und für viel Geld diesen Spieler geholt hat. Ja. Und dann muss man alles dafür tun, dass sich diese Spieler so einleben können und integrieren können in die Mannschaft, dass es gut für den Verein ist. Immer nur heuern und feuern macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen hat mich diese ganze Diskussion um Douglas Santos, die ich ja zu Beginn der Vorbereitung oder davor schon irgendwie mitbekommen habe, total genervt. Und sie zieht sich bis jetzt, bis kurz vor Saisonstart fort.
Und kein Ende in Sicht, muss man ja dazu sagen.
Ende ist in Sicht, weil die Transferperiode ja dann irgendwann endet und dann ist es vorbei. Aber ich fürchte halt, bis zum 31. August wird es bei dem einen oder anderen so sein. Und dann läuft halt die Saison schon und dann sollte man den Fokus eigentlich auf die Saison richten.
Ja. Glaubst du denn, dass das klappt, dieser Tausch Santos nach Holland und dann Stafelidis nach Hamburg? Der hat ja euch, glaube ich, heute das erste Mal auch wissen lassen, dass er das gerne machen möchte.
Ja, also die Voraussetzungen sind jetzt eigentlich nicht so schlecht, nur ist natürlich die eine oder andere Klippe, die da zu umschiffen ist. Also Fakt ist halt, Eindhoven hätte gerne Santos und Santos würde gerne nach Eindhoven gehen. Und wenn der HSV einen Ersatz präsentieren kann, der vom Leistungsvermögen her adäquat ist, also ein Linksverteidiger Nummer 1, dann würden sie ihm die Freigabe auch erteilen und den holen. So, bei Stafelidis wäre das ganz sicher so. Der will weg aus Augsburg. Warum? Weil er in Augsburg nur die Nummer 2 ist, hinter Philipp Max. Und nun soll der HSV für einen Backup des FC Augsburg irgendwie 10 Millionen Euro zahlen. Mhm. Das kann es ja auch nicht sein. Also wenn sie das machen, dann...
Dann gute Nacht.
Da hat man ja gar keine Worte mehr. Das heißt, es wird halt finanziell schwierig. Also wir haben mit Stefan Reuter heute gesprochen, der da sehr zurückhaltend ist und jetzt auch einzelne Fälle nicht kommentieren will. Aber er hat halt gesagt, unser Kader steht und wir haben keine Not, irgendeinen unserer Spieler zu verkaufen. Was bedeutet das? Wenn ein super gutes Angebot kommt, dann machen sie das. So, Eindhoven will Santos aber nicht kaufen, sondern leihen. Das heißt, da wird jetzt keine große Einnahme beim HSV eingehen, die man dann in Stafelidis investieren könnte. Dann das zweite Problem ist, sowohl Augsburg als auch der HSV bräuchten ja dann wiederum ein Backup auf dieser Position, weil Max die 1, Stafelidis die 2. Wenn Stafelidis weggeht, ist er hier die 1, aber der HSV hat keine 2. Also beide suchen dann noch einen weiteren Linksverteidiger und bevor der nicht gefunden ist, wird da, glaube ich, nichts passieren.
Schwer. Also wir werden das weiter beobachten, wir werden da heute auch viel drüber reden können, aber nicht weiterkommen. Insofern breche ich das jetzt einfach mal Kraft meines Amtes hier ab, kündige noch eine kleine Pause an und dann sind wir gleich wieder da mit den restlichen Neuzugängen.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Und weiter geht's beim HSV-Talk hier auf meinsportradio.de. Wir sind gerade dabei, die Kader beziehungsweise Neuzugänge der letzten Saison oder der neuen Saison jetzt zu beleuchten. Wenn wir jetzt in den Angriff gehen, da hat Bobby Wood jetzt seinen tollen Vertrag abgeschlossen. Gute 3 Millionen soll er jetzt verdienen. Dieses Zeichen, ich fange ruhig wieder bei Nils an, dieses Zeichen, Nils, wie wertest du das für so einen Spieler, der ein Jahr Bundesliga-Erfahrung hat, so viel Geld zu bezahlen?
Ja, wir haben ja ganz am Anfang über Markus Gisdol gesprochen, der dieses kleine Wunder da vollbracht hat, was ja auch noch nie in der Bundesliga geklappt hat, eine so aussichtslose Situation umzubiegen. Ich finde insgesamt, was bei Gehältern und auch Ablösen im Moment passiert, das ist verrückt. Also das wird so abstrakt, da brauche ich, glaube ich, nicht weiter drüber ein. Das sind Unsummen. Aber ich bin trotzdem irgendwie bereit, jetzt will offenbar Gisdol mit dem Spieler zusammenarbeiten. Der hatte am Ende der Saison eine klare Schwächephase, aber er hat auch Tore gemacht, die so kein anderer Angreifer hätte machen können. Das 2-1 gegen Gladbach, sage ich da mal. Er hat Stärken in diesem Umschaltspiel, das Gistol forciert. Und ich bin da jetzt einfach bereit, den handelnden Jens Todt und Gistol zu vertrauen. Die wollen mit diesem Spieler arbeiten. Ein anderer Spieler, also Gregoritsch, ist ja gegangen. Ist auch nicht unumstritten, die Entscheidung. Und jetzt gucken wir mal. Aber ich, Bobby Wood bringt viel von dem mit, was man sich auch eben lange vom HSV gewünscht hat. Nämlich ein junges Talent aus der zweiten Liga. Hat einen großen Satz gemacht, ob es jetzt diese 3 Millionen sind oder sein müssen. Wie gesagt, das sind Summen, damit kann ich auch schwer umgehen, aber ich finde es vertretbar.
Matthias, vertretbar?
So entschieden zu haben.
Vertretbar, Matthias?
Ja, finde ich, ist eine schwierige Personalie. Wood hat sicherlich großen Anteil daran gehabt, dass der HSV in der vergangenen Rückrunde da aus dem Keller ein bisschen rausgekommen ist. Aber er hatte auch Vertrag bis 2020. Und die Ablöse, die festgeschrieben war, war 12 Millionen Euro für Bundesliga-Vereine. Und ich bin nicht sicher, ob da ein Bundesliga-Verein gekommen wäre, um 12 Millionen bezahlt hätte. Also sicherlich haben die Berater oder hat der Berater, der sich ja sehr gut auskennt beim HSV im Gehaltsgefüge, da ordentlich Druck ausgeübt und sicherlich auch kokettiert mit Angeboten, ob das unterm Strich so gekommen wäre. Ich habe das Gefühl, da hat sich der HSV ein bisschen treiben lassen und hat dann diese Vertragsverlängerung durchgezogen. Und ich meine, Wood hat sich nicht mal die Ausstiegsklausel abkaufen lassen. Die ist immer noch da, die ist jetzt zwar höher, aber die ist da geblieben. Das zeigt er auch, er will sich alles offen halten und sieht sich sicherlich nicht bis 2021 beim HSV. Ich hoffe, dass der anknüpfen kann an die Leistung, die er gezeigt hat Mitte der Rückrunde. Und das ist für mich auch ein Stürmer, den man nicht allein an Toren messen darf, sondern an seiner Arbeit für die Mannschaft. Das ist ja auch das, was Markus Gisdol an ihm so schätzt. Ja. Der dieses aggressive Pressing vorne als erste Speerspitze angeht für den HSV. Und deswegen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber ich bin froh, dass er noch da ist.
Gut. Nils, du hast es eben schon angesprochen, Hahn für Gregoritsch ist ja ein 1-1-Tausch, mehr oder weniger, wobei man die Spieler nicht ganz vergleichen kann, selbstverständlich. Wie stehst du dazu?
Hahn, ich finde, da sind wir auch wieder bei den Summen, die sind total verrückt. Aber ich kann das auch von der Systematik, wie Gistol das angehen will, kann ich das verstehen. Ist natürlich irgendwie schon verrückt, ne, dass er mal beim HSV war, es nicht gepackt hat und jetzt für teuer Geld kommt er. Aber jetzt rein sportlich von seinen Fähigkeiten, wie er spielt, man liefert sich halt Markus Gisdol auch komplett aus. Das ist sicher auch so, ne?
Ja, aber das hat man ja eigentlich, das ist ja auch schon Tradition. Und ich glaube, bei Matthias kläffen gerade die Hunde. aber das hat beim HSV ja auch schon Tradition, dass man sehr stark auf den Trainer eingeht und dem versucht, seine Wünsche zu erfüllen. Ich glaube, das ist momentan in der Lage auch fast unumgänglich. Aber das Talent Gregoritsch, Matthias, wie siehst du das im Vergleich zu André Hahn?
Ja, ich habe mich eigentlich gefreut, als der HSV André Hahn verpflichtet hat, weil der mir gerade, nachdem er von seiner schweren Verletzung wiederkam, extrem gut gefallen hat. Das war, glaube ich, die Rückrunde 16. Ja. Wo er ja fast noch wieder in die Nationalmannschaft berufen worden ist, ist ja kein Geheimnis, was man über ihn sagt. Ne? Mentalitätsspieler, Mentalitätsmonster heißt es ja immer. Wir hatten das Glück, jetzt mit ihm auch längere Termine zu haben für die Mopo und da haben wir einen super Eindruck von dem gehabt. Also ist ganz klar im Kopf, ist null abgehoben, also weiß ganz genau, was das Fußballprofi nicht nur Glamour ist. Und ich glaube, dass diese Mentalität, und das hat man ihm auch in den Gesprächen gesagt, was er reinbringen soll in diese Mannschaft, dass er das auch reinbringen kann. Also das ist ein Typ, der dann von der ersten bis zur letzten einfach geht, ne, steil geht. Und ich hätte mir extrem gewünscht, dass er in der Vorbereitung ein bisschen mehr Glück im Abschluss hat, weil ich glaube, dass er auch sehr über das Selbstvertrauen kommt. Und hätte mir gewünscht, dass er das ein oder andere Tor gemacht hat, damit er gleich mit diesem Selbstvertrauen auch in die Saison startet. Ich hoffe, das kann er sich relativ schnell holen. Ja.
Gut. Kommen wir nochmal zu den Rückkehrern dabei. Was natürlich am interessantesten dabei ist, ist Sven Shiplock, auf den der Gisdol große Stücke hält, als Anläufer, als Mannschaftsspieler, als Motor. Wie weit gehst du da mit, Nils?
glaube jetzt, dadurch, dass André Hahn da ist, ist er halt so der für diese Rolle, ja, dieses Anlaufen und draufgehen vorne, und bei Rutsch spielt ja auch noch ähnlich eigentlich. Wenn man ehrlich ist, also da macht es ja eigentlich der HSV gut, ja. Sie wertschätzen ihn, sie loben ihn. Ich finde, er hat es in den Testspielen auch ganz gut gemacht. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn sich die Wege dann doch noch trennen und man dann immerhin den Spieler nicht irgendwie schlecht geredet hat. Das hatten wir ja vor auch schon, oder in Trainingsgruppen gesteckt hat, die nicht mit der eigentlichen Mannschaft trainieren und so weiter, da noch Werte vernichtet. Das hat man jetzt anders gemacht. Vielleicht stimmt es ja auch, vielleicht bleibt er, aber ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn sich die Wege da dann doch noch trennen.
Dabei ist das doch so, Matthias, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe, ich weiß es wieder nicht wo, dass Gisdol, Shiplock schon sehr früh gesagt haben soll, du kommst wieder zurück, du bist mein Mann.
Ja, das hat er schon im Verlauf der Rückrunde, ich meine, dass es vor dem Spiel gegen Darmstadt war, ja, wurde er nach Shiplock gefragt, und da hat er sich dann festgelegt, dass Shiplock zurückkommen wird, und der Spieler selbst hat das damals ja auch schon wahrgenommen und hat ja jetzt im Nachhinein auch gesagt, dass ihm das einen Push gegeben hat, ne? Dass der Trainer weiterhin auf ihn baut und dass seine Zukunft irgendwie geklärt und gesichert ist. Ansonsten sehe ich das auch wie Nils, also ich glaube nicht, dass der den HSV so wahnsinnig nach vorn bringen wird.
Nee, also den großen Sprung traue ich ihm auch nicht zu. Ich fand das bloß, diese Personalie, interessant, weil sich halt auch Gisdol da doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt hat. Nils, mal abgesehen von den Neuzugängen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, von wem erwartest du dir in dieser kommenden Saison jetzt noch einen großen Schritt nach vorne?
Ich finde, dass Kostic zum Saisonende den Eindruck erweckt hat, als wenn er diesen Satz machen könnte. Bei Nikolai Müller weiß ich nicht, kann verstehen, so wie man es jetzt gehandhabt hat, dass man da stur geblieben ist. Bei Bobby Wood, über den haben wir ja schon gesprochen, hoffe ich mir auch einen Sprung nach vorne. Ansonsten, Wallacy, jetzt haben wir dann doch gar nicht mehr so viel über ihn gesprochen. Wenn er bleibt, dann, und das Vertrauen kriegt und man diese Kommunikationsfehler da irgendwie ihm gegenüber ausräumen kann, von wegen, du kannst ja auch einen neuen Club suchen, da hoffe ich mir natürlich auch einen Sprung, weil ich finde, der bringt unheimlich viel mit. Gideon Jung machte mir jetzt so ein bisschen Sorge, was ich gesehen habe in den Tests, aber der wird auch müde sein nach der EM, und aber sicher auch ein Spieler, der sich ja, man darf ja beim HSV die guten Nachrichten auch nicht immer so unter den Tisch kehren, die es ja auch gegeben hat bei allen Katastrophen, und da ist Gideon Jung ja ein Beispiel, der hat ja wirklich Freude gemacht, auch vorige Saison. Das sind so echt die Spieler, die mir da einfallen.
Hast du noch jemanden, Matthias, wo du sagst, Mensch, das könnte noch was werden?
Das waren ja fast schon alle. Also ich erhoffe mir deutlich mehr von Luca Waldschmidt im Vergleich zur vergangenen Saison, wo er ja nicht so wahnsinnig viele Chancen bekommen hat. Ich glaube, dass durch sein Tor gegen Wolfsburg da auch wirklich ein Knoten geplatzt ist. Und Markus Gisdol hat das heute auch in der Pressekonferenz ja gesagt, dass der einen Riesenschritt gemacht hat aus seiner Sicht im Vergleich zur vergangenen Saison. Das hat mit Sicherheit viel mit Selbstvertrauen zu tun und mit dem Gefühl, es auch drauf zu haben. Und dadurch, dass er nun da gegen Wolfsburg zum Retter wurde, kann es natürlich auch sein, dass Gisdol ihm das zugute hält und ihm vielleicht einen Ticken mehr fördert und auch mehr Einsatzzeiten gibt. Und dann traue ich dem zu, dass er eine gute Rolle spielen kann.
Wie sieht das mit Bakary Jatta aus? Ich war auf Schalke ja und habe ihn da gesehen in dem Spiel, und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, wie der Bengel da an die Sache herangegangen ist. Matthias, wie ist dein Eindruck so in der Vorbereitung? Fällt er jetzt wieder so ein bisschen runter oder kriegt er seine Chance?
Der fällt ganz sicher nicht runter. Also der wäre fast runtergefallen, weil Gisdol und Todd ja schon so weit waren, zu sagen, verleihen. Komm, den verleihen wir. Und es ist ja häufig so, wenn Spieler dann vom HSV erstmal verliehen werden, dann
ja, kannst einen Haken hintermachen.
Zurück. Aber der gefällt mir auch richtig gut, der Junge, weil der sowas total Unkonventionelles hat. Genau. Also den finde ich ist ein super Joker. Der hat auch in den letzten Spielen bei Schalke 04 und gegen Wolfsburg da nochmal richtig für Unruhe gesorgt. Ein Problem ist, dass er vielleicht nicht nur beim Gegner, sondern auch in der eigenen Mannschaft für Unruhe sorgt. Aber unterm Strich ist das ein Junge, der mit seiner Schnelligkeit eine unglaubliche Stärke hat. Und deswegen bin ich froh, dass der geblieben ist. Und der wird mit Sicherheit seine Einsatzzeiten bekommen.
Letzte Personalie noch, die ich mir noch so auf der Seele liegt. Lasogga zu Leeds, wie wahrscheinlich ist das?
Ja, also Leeds ist interessiert, den zu leihen für eine Saison. Ich sag mal so, zum einen hängt es am Geld. Also ja. Das, was Lasogga hier in Hamburg verdient, 3,4 Millionen Euro plus Prämien. Die Summe ist ja bekannt, ja. Aus bekannten Gründen. Und das bekommt er bei Leeds United natürlich nicht. Das heißt, der HSV müsste, ich schätze mal sogar, den größeren Teil des Gehalts weiter zahlen. Und dann muss man schauen, ob er überhaupt gewillt ist, da in der zweiten Liga in England zu spielen. Ich glaube schon, dass es eigentlich sein Anspruch ist, in der ersten Liga zu spielen. Die Alternativen sind aber momentan nicht da. Das heißt, Lasogga steht vor der Frage, bleibe ich hier und bekomme vielleicht keine Chance und verschwinde in der Versenkung. Oder gehe ich in die zweite englische Liga und habe die Chance zu spielen. Ja. So, ich glaube, dass die Vereine beide daran interessiert sind, sich zu einigen. Und wenn der Spieler das machen will, dann wird das, glaube ich, über die Bühne gehen.
Und der HSV würde dann zumindest 1 bis 2 Millionen an Gehalt sparen.
Ein Teil zumindest.
Ja. Ne? Gut, ich würde sagen, lass uns mal die Personalien abschließen und dann nochmal auf die Erwartungen zu sprechen kommen, Nils. Wo siehst du den HSV in der nächsten Saison?
Also ich habe gerade, meine Schwierigkeit ist eigentlich weniger der HSV, sondern die Liga insgesamt. Also es fällt mir noch relativ leicht, da vertut man sich auch immer bei ein oder zwei Clubs, aber so das obere Drittel zu tippen. Aber alles, was dann kommt, finde ich echt untippbar. Also ich kann zum Beispiel Hannover nicht einschätzen, ich kann Stuttgart nicht einschätzen, bis auf, dass man sie so als eher stärkere Aufsteiger oder deutlich stärkere Aufsteiger als in den letzten Jahren sieht. Also man kann jetzt nicht sagen, so wie in der Vorsaison, als viele sagten, mit Darmstadt und Ingolstadt hat man eine gute Aussicht, dass die beiden fixen Abstiegsplätze schon besetzt sind. Das geht diese Saison nicht. Und vorige Saison war es ja auch schon dann sehr knapp mit Ingolstadt. Ich kann Frankfurt nicht einschätzen, wo auch die einen ganz wichtigen Spieler mit Vallejo verloren haben und die eine ganz lausige Punkteausbeute in der Rückrunde haben, die eigentlich Schlimmstes erahnen lässt, aber die laufen total unterm Radar, so in der bundesweiten Wahrnehmung. Ich kann einige andere Mannschaften, auch Mainz zum Beispiel, gegenüber dem HSV, was das Leistungsvermögen angeht, auch nicht einschätzen. Deswegen ist meine Erwartungshaltung wieder mal, hoffentlich geht das gut. Aber ich habe eben irgendwie auch keine Lust, eben, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, so mutlos als Fan auch in die ganze Geschichte zu gehen. Sondern ich will auch mal hoffen dürfen, dass man jetzt ein paar richtige Entscheidungen auch getroffen hat. Ich glaube, wir hatten jetzt nur so bei, na, was heißt nur, aber in der Defensive da, das sieht wackelig aus, aber alles andere kann ja was werden. Und hoffe, das geht gut, aber in Sack und Asche gehe ich da jetzt auch nicht in die Spielzeit. Also um mal so einen Platz zu nennen, vielleicht einen Platz besser als in der Vorsaison, dann wäre ich ja schon zufrieden.
Das klingt fast nach Euphorie, Nils. Nein. Matthias, deine Einschätzung zum HSV im Vergleich zur Liga, was du so mitbekommst?
Ja, ich denke, dass in der kommenden Saison so 10 Mannschaften fast auf einem Niveau sind und wie so oft wird sich dann vieles im Kopf entscheiden. Wenn man dann einen guten Start erwischt und dann so einen Lauf bekommt, dann hat sicherlich auch die Mannschaft des HSV das Potenzial, da relativ safe durch die Saison zu gehen. Das kann natürlich aber auch genau umgekehrt sein. Also da sind ganz, ganz viele Clubs, die ich ähnlich stark einschätze oder schwach. Mal abgesehen von den ersten 8, die, glaube ich, klar sind und die Plätze da oben dann auch unter sich irgendwie ausmachen. Aber Nils hat ja ein paar Vereine schon aufgezählt, also so Hertha BSC, Frankfurt, Mainz, Werder, Freiburg, Augsburg, Stuttgart, Hannover. Ne? Die sind ja alle, was den Kader betrifft, jetzt nicht exorbitant besser aufgestellt als der HSV. Also vielleicht ein bisschen breiter. aber in der Spitze sicherlich nicht besser. Deswegen ist da zwischen 9 und ne, da unten alles möglich.
Diese heute in der Pressekonferenz wurde Gisdol ja auch nach der spielerischen Veränderung jetzt gefragt und er sagte ja auch, wir wollen dieses Umschaltspiel, das wollen wir als unser Kernprogramm eigentlich erhalten und wollen uns nebenbei so ein bisschen spielerisch verbessern, gerade wenn tieferstehende oder in der Organisation sich in der Organisation befindliche Abwehrreihen, um die auseinanderzuspielen. Nils, hast du da große Hoffnung, dass sich da spielerisch einiges verbessert?
Ja, also das kommt drauf an, ne? Wenn die erste Elf auf dem Platz steht, wie man sie erwartet, dann mit Sicherheit. Also es ist ja keine schlechte Offensive. Kostic links, Müller rechts und Hahn und Wurt vorne. Ja. Also das ist ja durchaus klangvoll. Und da muss man sehen, dass man dahinter dann jemanden hat, der die in Szene setzt. Also warum nicht? Ne? Nur durch die Verletzungsproblematik, die jetzt schon aufgetreten ist, hat er von diesem System ja erstmal wieder Abstand genommen und spielt wieder sein 4-2-3-1 und ja. Dann muss man schauen, ob da Holtby oder Hand oder wer auch immer das dann auf die Kette kriegen, die Jungs da vorne in Szene zu setzen.
Müssen wir also mal sehen. Dieses Spiel gegen Osnabrück jetzt am Sonntag, Nils, ist natürlich jetzt in Anführungsstrichen nur der Pokal und man weiß ja immer, wie das ist, hat Gisdol heute ja auch gesagt, der Gegner ist eingespielt, hat schon 4 Pflichtspiele, pipapo. Was meinst du, wie bedeutsam ist das für den weiteren Verlauf der Saison?
Das ist sehr wichtig, weil wir haben ja vorhin auch schon, hat ja Matthias was zur Rolle auch der Medienstadt Hamburg so gesagt. Das kann ich auch alles verstehen und das ist ja auch Aufgabe der Medien, irgendwie da nochmal die Finger in die Wunde zu legen und da gibt es ja doch noch ein paar. Ich glaube aber tatsächlich, wenn die jetzt rausfliegen würden, was ich aber nicht weder glaube noch hoffe, klar, dann gehst du gleich mit so einer Bürde gegen Augsburg und dann vor dem Augsburg-Spiel wird, glaube ich, schon, das hat ja schon angefangen, auch diese Gregoritsch-Platte so ein bisschen aufgelegt mit seinen Testspieltoren und so. Guckt man sich ja als HSV auch alles an und denkt, oh Gott, hoffentlich fliegen wir nicht aus dem Pokal und dann schießt uns Gregoritsch ab und dann ist die Bürde aber gleich so groß und das Gewicht auf den Schultern so schwer. Das sehe ich gar keinen Vorwurf jetzt an die Medien, aber so ist, glaube ich, so ein bisschen das Spiel. Wenn die jetzt irgendwie in Osnabrück weiterkommen und wirklich irgendwie, jeder weiß, das ist dritte Liga, das sind professionelle Bedingungen, da wird es auch wieder ein paar Erstligisten rauskegeln, dann ist mir das eigentlich egal wie, es ist Pokal, aber bitte weiterkommen und dann kann man das irgendwie auch halbwegs in Ruhe angehen. Wenn nicht, dann ist halt, wie ich gesagt habe, dann ist der Druck gleich da. Ja.
Wie siehst du das, Matthias? Der Druck bei einer Niederlage, angenommen mal in Osnabrück, kann gleich einen Knacks geben?
Ja klar, also die Ergebnisse sind in erster Linie verantwortlich für die Stimmung innerhalb einer Mannschaft. Deswegen war ich sogar froh, dass gegen Espanyol in diesem letzten Härtetest dann zumindest das 1-1 noch gelang. Ja. Wenn du da 0-1 irgendwie vom Hof gehst und hast erste Halbzeit so viele Chancen verballert, das schlägt natürlich auch direkt auf die Stimmung. Ne? Das sind Sportler, die definieren sich über ihre Erfolge und so entsteht ja auch Selbstvertrauen. Und im Umkehrschluss entsteht Verunsicherung durch negative Ergebnisse. Ja. Deswegen ist es extrem wichtig, in Osnabrück da jetzt zu bestehen. Ich würde mich da Nils anschließen. Mir ist eigentlich auch Wumpe wie, ob sie das jetzt 4-0 gewinnen, 1-0 oder 3-2. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, man kommt eine Runde weiter, hat ein positives Ergebnis und geht dann mit diesem positiven Gefühl ins erste Saisonspiel gegen Augsburg.
Ja, Nils, dann an dich die übliche Frage am Ende des HSV-Talks. Pokal in Osnabrück, wie geht's denn aus?
Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden.
Ergebnistipp?
Ergebnistipp in Osnabrück. In Osnabrück oder Augsburg?
Nee, Osnabrück.
Osnabrück. 1-3, also für den HSV.
Matthias, 1-3, gehst du damit?
2-1 HSV,
tippe ich. 2-1 HSV. Ich tippe auf ein kerniges 3-2 in der Verlängerung, aber auch positiv für den HSV. Ja, und auf eine positive Saison für den HSV hoffe ich natürlich auch und das tun wir alle drei. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Matthias Ninnenbrügger von der Mopo und bei Nils Husmann, den ihr bei Twitter als @husmanismus findet. Herzlichen Dank euch beiden, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht ist ja der eine oder andere, wird er jetzt beim Zuhören ja etwas schlauer sein, was er mit dieser Saison anfangen soll. Herzlichen Dank nochmal und nur der HSV.
Moin.
Moin. Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.